Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zur zweiten Folge unseres Podcasts aus dem Sozialpsychiatrischen Dienst Friedrichshain-Kreuzberg. Mein Name ist Dr. Ralf Susenbeeth, ich bin Ihr Gastgeber und heute geht es um Suchthilfe. Als Gast habe ich mir heute eingeladen Ronald Wege von der Diakonie Stadtmitte in Berlin. Er ist Projektleiter für die therapeutische Wohngemeinschaft, das betreute Einzelwohnen und die Tagesstätte für alkohol- und medikamentenabhängige Menschen. Wir haben eine Hörerinnenfrage dazu, wie wir im letzten Jahr mit Corona unsere Arbeit erledigt haben. Und diese Frage werden wir gemeinsam beantworten. Ich wünsche Ihnen eine hoffentlich interessante halbe Stunde.
Guten Morgen, Herr Wege. Ich begrüße Sie und freue mich, dass Sie der erste externe Interviewpartner in meinem Podcast sind.
Guten Morgen.
Wir kennen uns ja schon 10 Jahre so mindestens aus den Gremien im sozialpsychiatrischen Versorgungssystem hier in Friedrichshain-Kreuzberg. Und der Podcast hat ja zum Ziel, ein bisschen die Hilfsangebote vorzustellen, aber vielleicht auch ein paar praktische Tipps zum Umgang oder zur Bewältigung einzelner psychischer Erkrankungen zu geben. Heute wird es um Sucht gehen, vornehmlich. Und ja, vielleicht erzählen Sie einfach mal, was Sie so machen in Ihrer Arbeit, Ihre Mitarbeiterinnen und Kollegen. Was sind so die Inhalte und die Angebote für Bürgerinnen und Bürger aus dem Bezirk?
Ja, das kann ich gern machen. Ich bin Mitarbeiter beim Diakonischen Werk Berlin-Stadtmitte. Wir halten seit circa 20 Jahren eine therapeutische Wohngemeinschaft mit 15 Plätzen vor. Zudem haben wir im Wohnverbund ein betreutes Einzelwohnen mit 30 Plätzen und eine Beschäftigungstagesstätte für Menschen mit einer Alkoholerkrankung in Kreuzberg. Wir bieten in der therapeutischen Wohngemeinschaft neben dem Wohnen alles an therapeutischen Maßnahmen, was sozusagen nötig ist, um mit die Sucht in irgendeiner Form zu bewältigen beziehungsweise mit ihr zu leben. Bis vor Corona hätte ich gesagt, wir sind ein trockenes Projekt. Seit der Corona-Pandemie würde ich das jetzt so nicht mehr sagen. Wir haben viele Leute bei uns, die mittlerweile auch mit der Abstinenz gebrochen haben und durchaus hin und wieder auch nochmal trinken, die in der Zeit mit Anfang der Pandemie im letzten Jahr am Anfang auch nicht mehr auf die Entgiftungen kamen, was natürlich nötig ist, um schnell einen Stopp beim Trinken einzusetzen. Die leben jetzt mittlerweile hier immer noch und wir arbeiten mit denen mehr so in der Struktur der Reduzierung von Trinkmenge und auch von den Abständen des Trinkens. Im betreuten Einzelwohnen sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Da gibt es sicherlich noch mehr Leute, die dauerhaft trinken, was da einfach auch ein anderer Ansatz ist. Da betreuen wir die Leute im eigenen Haushalt, also ambulant, und haben aber im Wesentlichen auch als Langzeitziel, mit den Leuten an der Abstinenz zu arbeiten.
Vielleicht, mir fällt es gerade so auf, wo Sie es so sagen, das wäre ja eigentlich schon mal so ein praktischer Tipp für Menschen, die eine Abhängigkeit haben, wenn es dann zum Rückfall kommt, was ja sozusagen das Wesen von Abhängigkeitserkrankungen auch kennzeichnet. Eine schnelle Rückfallunterbrechung wäre eine gute Sache. Und wir haben schon ein bisschen angedeutet, Corona hat Dinge verändert. Wir haben ja tatsächlich von unserer ersten Folge eine Hörerin-Frage bekommen, die darauf abzielte, was hat bei uns im Dienst sich durch Corona im letzten Jahr verändert? Wie sind wir damit umgegangen? Und vielleicht können wir das an dieser Stelle schon mal beantworten. Mir ist nämlich aufgefallen, dass wir in der ersten Folge überhaupt kein einziges Wort auch zu Corona gesagt haben, was ja vielleicht auch ganz wohltuend ist. Und ich habe Sie jetzt so verstanden, die Probleme waren, die Entgiftungsmöglichkeiten waren nicht so gegeben in der Zeit und ja, Leute sind häufiger rückfällig geworden, oder würden Sie es sagen?
Ja, also ich würde mal vorausschicken, dass wir in unseren allen Projekten und ich denke, das bei allen Trägern gleich, immer eigentlich so ein bisschen die Maßgabe, Kontakt herzustellen zwischen Leuten, mit Leuten und sozusagen auch Kontakte zu fördern. Mit der Corona-Pandemie hat sich das dann ja total verändert. Dann war ja mehr die Maßgabe, die Kontakte einzuschränken. Ich glaube, das war dann auch ein Problem für die Leute und das war sicherlich auch eine Herausforderung für uns Mitarbeiter. Als die Pandemie dann anfing und der erste Lockdown kam, die Kliniken eigentlich auch noch nicht so richtig wussten, wie jetzt am besten der ganzen Geschichte umgehen ist, war es in der Tat äußerst schwierig, jemanden in die Entgiftung zu kriegen. Wir haben das dann hin und wieder bei sehr schlimmen Fällen, wenn zum Beispiel jemand im Entzug zu Krampfanfällen neigt, muss in der Entgiftung entgiften. Aber wir hatten eben viele Leute, bei denen das nicht so ist und die dann einfach auch nicht in die Entgiftung kamen, wo wir dann mit den Leuten, wo es möglich war, versucht haben, hier im Haus zu entziehen. Und mit den Leuten, bei denen das nicht möglich war, die haben wir halt trinken lassen und haben das letztendlich auch ein Stück weit mit begleitet, dass das nicht so ausufernd war und die Konsequenzen aus dem Trinken nicht so schwerwiegend waren.
Also der fehlende persönliche Kontakt war eigentlich ein Problem für die Menschen, die Sie betreut haben. So verstehe ich das.
Ja, das würde ich schon sagen. Also die Kontakteinschränkung war für die Leute, denke ich, deutlich ein Problem. Natürlich anders als für Menschen, die viel Kontakte und viele Sozialkontakte haben, mitten im Leben stehen, wie ich selbst beispielsweise. Solche Kontakte haben die Leute natürlich in der Regel nicht, die bei uns wohnen. Auch innerhalb des Hauses die Kontakte. Wir haben ja früher immer viele Gruppenangebote gemacht. Wir haben am Wochenende Frühstück angeboten, wo auch Klienten aus dem betreuten Einzelwohnen hierher gekommen sind, um gemeinsam zu frühstücken oder Sportangebote wahrzunehmen. Und das war natürlich dann von einem Tag auf den anderen total eingeschränkt. Und da mussten die Leute sich natürlich nochmal neu orientieren und auch umstellen.
Ich stelle mir immer vor, dass der Kontakt ist dann wichtig, wenn jemand Suchtdruck hat oder überhaupt gerade emotionalen Trouble hat, Stress hat. Und der Kontakt ist dann quasi eine Alternative zum Rückfall, zum Substanzkonsum. Können Sie das so auch sehen oder hat das noch andere Aspekte?
Nee, das würde ich eigentlich auch so sehen.
Ich kann ja vielleicht, um die Hörerinnenfrage zu beantworten, noch mal kurz sagen, wie es bei uns war. Also zu Beginn der Pandemie, so ab März, hat ein Teil unseres Teams ja in der Kontaktnachverfolgung mitgearbeitet. Also viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden quasi aus dem sozialpsychiatrischen Dienst abgezogen. Und was aber unverändert das ganze Jahr über weiterlief, ist der Krisendienst. Also Hausbesuche in akuten, schwierigen Situationen, Notsituationen bei Leuten, die sich selber nicht helfen können oder den Weg in Behandlungsangebote nicht finden. Und das war jetzt, inzwischen können wir wieder vollumfänglich unsere sozialpsychiatrische Arbeit tun. Und es gibt sicherlich noch eine Abnahme an Kontakten tatsächlich. Auch dadurch, dass wir nicht mehr so regelmäßig die Hilfeplangespräche durchführen. Also wenn Leute zum Beispiel ja bei Ihnen auch im betreuten Wohnen eine Teilhabeleistung bekommen, also Eingliederungshilfe, werden die eigentlich einmal im Jahr von uns gesehen und dann sprechen wir mit den Klientinnen und den Betreuerinnen, wie die Hilfe so verlaufen ist, ob man noch ein bisschen an den Zielen feilen kann und so etwas. Das ist quasi in großen Teilen ausgefallen. Das Sozialamt musste ja auch die Kontakte reduzieren und hat viele Bewilligungen solcher Maßnahmen dann einfach nach Aktenlage fortgeführt. Und was wir aber gemacht haben, ist, dass wir eben diese persönlichen Gespräche durch Telefongespräche, Teil auch zweizeitig, erst mit den Klientinnen und Klienten, dann mit den Betreuerinnen und Betreuern geführt haben und dann auch danach unter Berücksichtigung des Hilfeplans nochmal eine Stellungnahme fürs Sozialamt formuliert haben. Und ja, eine generelle Zunahme psychischer Erkrankungen können wir irgendwie so nicht feststellen. Bemerkenswert war, dass es im ersten Lockdown vor allem ausgesprochen ruhig war. Da haben sich einfach auch wenig Leute gemeldet und ich hatte so den Eindruck, im Frühsommer nach der Lockerung gab es dann irgendwie so einen Nachschlag. Es gab einfach sehr, sehr viele Krisen. Und auch aus den anderen sozialpsychiatrischen Diensten wird so berichtet, dass die Gesamtzahl der Kontakte zwar abgenommen hat, ja, dafür die Kontakte, die dann vorhanden waren und wo es einen Hilfebedarf gab, die waren dann umso komplexer und auch zeitaufwendiger. So kann man im Großen und Ganzen sagen, läuft das. Jetzt nehmen wir auch wieder zunehmend mehr persönliche Kontakte wahr, was aber auch daran liegt, dass wir jetzt einen klareren Plan haben, wie wir das mit FFP2-Masken und Abstand und Lüften und so weiter handhaben. Es gilt aber weiter, am besten erst anrufen und dann beredet man, ob man sich persönlich trifft. Was ist jetzt im Moment bei Ihnen, Herr Wege? Gruppenangeboten, persönlichen Kontakten, wie gestalten Sie das zurzeit?
Also wir haben das gleich von Anfang an auf die ganzen Maßnahmen immer so ein bisschen als eine Empfehlung auch eher gesehen und nicht als eine stringente Maßnahme, die wir sozusagen durchführen müssen. Wir haben direkt als beim ersten Lockdown angefangen, die Kontakte zu verringern und vor allen Dingen die Zeitsequenzen zu verringern. Wenn wir früher ein Gespräch mit einem Klienten von einer Stunde geführt haben, dann haben wir das jetzt auf eine Viertelstunde reduziert und dafür sozusagen die Möglichkeit eröffnet, mehrere Kontakte in der Woche mit den Leuten zu haben. Einiges im betreuten Einzelwohnen ist über Telefon gelaufen, vor allen Dingen bei Leuten mit einer schwerwiegenden Grunderkrankung und auch bei Menschen, die große Ängste vor Kontakten dann irgendwann auch entwickelt haben, hat es viele Telefonate gegeben. Was die Gruppen angeht, wir haben versucht, alles an Gruppen weiterzumachen, was weiterzumachen geht, wo man den Abstand einhalten konnte, wie zum Beispiel Sportangebote, die draußen stattfinden, da haben wir weitergemacht. Wir haben die Kreativbeschäftigung, wo bei uns ein sehr großer Teil von abgenommen wird von den Menschen, die bei uns wohnen und auch betreut werden. Da haben wir in Einzeltermine umgewandelt, so dass man praktisch, dass der Therapeut nur mit einem Klienten zusammen irgendwas Kreatives gemacht hat. In der Beschäftigungstagesstätte beispielsweise war das mit dem Abstand halten ein bisschen schwierig, weil da auch nicht so wahnsinnig viel Platz ist. Aber da haben wir beispielsweise auf Tischen die Tische mit roten Klebeflächen markiert, wo jemand sitzt, damit die sich besser orientieren können. Wir haben mit dem Lüften ganz normal gearbeitet und haben in der Beschäftigung das eben auch so gemacht, dass die sehr weit in verschiedenen Räumen auseinandersaßen und über den Tag verteilt sozusagen Beschäftigung bekommen haben. Und das hat eigentlich, muss man sagen, ganz gut funktioniert, würde ich sagen.
Ich kann auch nicht sagen, jetzt wegen Corona kann man die Leute nicht mehr sehen, sondern die Frage ist, wie kann man den Kontakt eben gestalten, ist und wenn persönliche Kontakte notwendig sind, dann sollen sie auch stattfinden. Ja, so war im Jahr jetzt auch unsere Haltung dazu.
Naja, in der Beschäftigungstagesstätte muss ich sagen, ist es ja auch ein bisschen so eine besondere Situation. Wir haben das große Glück, dass die Teilnehmer oder die Besucher der Tagesstätte alle sehr, sehr gerne hierher kommen und zum Teil auch schon sehr lange hierher kommen. Und da war es recht einfach, indem wir immer wieder darauf hingewiesen haben, dass die auch eine eigene Verantwortung tragen und wenn sie hierher kommen wollen, sich entsprechend in der Freizeit, wenn sie dann abends nach Hause gehen, auch wieder entsprechend verhalten müssen, damit sie am nächsten Tag kommen können. Und da das Interesse bei denen so groß war, haben die sich eigentlich alle durch die Bank immer ziemlich gut daran gehalten und haben auch immer ein großes Interesse gehabt, sozusagen dafür zu sorgen, dass sie möglichst wenig Gefahr laufen, sich mit Corona anzustecken. Und wir hatten auch eine einzige Entführung bisher von jemandem, der sich bei der Arbeit angesteckt hat. Ansonsten sind wir da bisher völlig makellos durchgekommen.
Schön. Dachte, dass wir vielleicht ja auch so als praktischen Tipp noch mal ein bisschen aufrollen, wie das Hilfesystem für Sucht auch so strukturiert ist, also betreutes Wohnen oder betreute Wohngemeinschaften ist ja schon sozusagen eine Maßnahme. Das ist nicht so das allererste, was man vielleicht tut. So für ja, Leute, die sich beraten wollen, ob sie eine Suchterkrankung haben oder selbst feststellen, dass sie Probleme mit bestimmten Substanzen haben, wäre, glaube ich, so die Suchtberatung ja die niedrigschwelligste Möglichkeit, um da mal zwanglos drüber zu reden. Und was bietet die Suchtberatung an? Also wie intensiv sind die Angebote dort?
Also in der Suchtberatung, wir haben ja auch eine am Segitzdamm, auch über Jahre jetzt schon. Die Suchtberatung leistet sicherlich erstmal überwiegend Informationen und fragt sozusagen den Stand ab. Also man muss ja unterscheiden zwischen Menschen, die abhängigkeitserkrankt sind und Menschen, die einen missbräuchlichen Konsum haben. Und der Missbrauch von Konsum, der fängt ja schon sehr früh an, auch schon bei Jugendlichen. Und die Leute, die wir hier betreuen, das sind ja in der Regel Leute, die über Jahrzehnte massiv getrunken haben und auch schon körperlich schwere Einschränkungen haben. Ich denke, die Suchtberatung kann vor allem gerade zu Beginn bei der Orientierung, wo stehe ich eigentlich, wie weit ist das bei mir gediegen, wie schaffe ich das zum Beispiel immer noch zur Arbeit zu gehen und meinen Verpflichtungen nachzukommen, wie sehr greift sozusagen mein Alkoholkonsum in meinen Alltag ein. Und dann übernehmen die natürlich einen großen Teil der Beratung, ja, was man tun kann dagegen. Also ob man jetzt in eine Selbsthilfegruppe geht oder ob man vielleicht sogar auch schon an dem Punkt ist und muss eine Entgiftungsmaßnahme in einer Klinik machen oder eine Entwöhnungsbehandlung in einer Fachklinik beantragen, da hat sicherlich die Suchtberatung den größten Stellenwert. Und letztendlich übernehmen die natürlich dann auch Vermittlungen in weiterführende Geschichten, wie zum Beispiel in einer therapeutischen Wohngemeinschaft oder einem betreuten Einzelwohnen.
Kann man denn kommen und sich beraten lassen bei Ihnen? Also ich höre ja manchmal von Leuten, die gehen da tatsächlich einmal die Woche hin. Wie lange können die das tun?
Ich, soweit mir bekannt ist, ich arbeite ja, wie gesagt, nicht in der Suchtberatungsstelle, aber soweit mir bekannt ist, gibt es da keine große Begrenzung, zumindest in unserer Suchtberatungsstelle. Wenn die erste Mal zu einem Beratungstermin gegangen sind, dann können die durchaus für die darauffolgende Woche oder für ein paar Tage später direkt wieder einen weiteren Termin machen. Ich glaube, in der Suchtberatungsstelle gibt es auch Klienten, die über Jahre schon in die Suchtberatung kommen. Das funktioniert auch so lange, wie die Suchtberatung sozusagen keine administrativen Dinge für die übernehmen muss, sondern dass eben wirklich nur um eine Beratung geht. Viele Klienten gehen auch in die Suchtberatung regelmäßig, um Ansprechpartner haben, eine gewisse Stabilität zu haben, so einen gewissen Rückhalt zu haben. Und ich glaube, das ist relativ unbegrenzt.
Was wäre so der Punkt? Ja, was sind für Sie die Aufnahmekriterien für die therapeutische Wohngemeinschaft oder fürs betreute Wohnen? Kann Sie das jemandem empfehlen und sagen, ich glaube, das wäre jetzt die richtige Maßnahme?
Das ist natürlich ein bisschen schwierig zu beantworten, weil das natürlich auch immer damit zu tun hat, wie unser Leben in dieser Stadt in Berlin stattfindet, wie der Wohnungsmarkt ist. Also wenn ich mal nach heutigem Wissensstand und nach der Situation heute gehen würde und nach der Erfahrung von den Leuten, die bei uns anlanden, sind die Menschen, die betreutes Einzelwohnen abfragen, in der Regel Menschen, die noch ein relativ vollständiges, eigenständiges Leben, also eine gute Teilhabe haben, wo aber der Alkoholkonsum, weil natürlich Drogenkonsum oder Tablettenabhängigkeit als Störung sozusagen in den Lebensalltag eingreift. Und für diese Leute ist natürlich ein betreutes Einzelwohnen eigentlich so die nächste Maßnahme nach der Beratungsstelle. Die Voraussetzung dafür ist bei uns in diesem Fall allerdings, dass die Leute eine eigene Wohnung haben. Ein ganz guter Punkt ist, also eine Wohnung heutzutage in Berlin aufzugeben, ist ja eigentlich ziemlich irrsinnig. Deswegen, wenn zu uns jemand ins Informationsgespräch kommt oder über die Klinik an uns verwiesen wird für ein Informationsgespräch für die therapeutische Wohngemeinschaft, dann fragen wir natürlich immer zuerst ab, ob es eine Wohnung gibt und ob diese Wohnung nicht in irgendeiner Form auch weiter behalten werden kann. Also viele Leute, die bei uns zum Beispiel in die therapeutische Wohngemeinschaft einziehen wollen, sind immer sehr schnell dabei, die Wohnung aufgeben zu wollen. Und da gucken natürlich, ob es nicht mit einem BEW erstmal ausreichend ist und man die Wohnung dadurch halten kann. Oder in einigen Fällen, wenn nicht wirklich klar ist, ob die therapeutische Wohngemeinschaft so das richtige Projekt ist, da verweisen wir auch gerne drauf, erstmal zur Orientierung einen BEW einzurichten. Das machen wir ja in den Steuerungsgremien und in den vermittelbaren Runden und so machen wir das ja ähnlich, weil das BEW natürlich von der aufsuchenden Arbeit her als vorrangig gelten sollte vor einer therapeutischen Wohngemeinschaft. Wenn dann letztendlich jemand bei uns aufläuft, der keine Wohnung hat oder zum Beispiel eine Entwöhnungsbehandlung gemacht hat in Berlin und die Wohnung vorher schon verlustig gegangen ist, dann ist natürlich eine Aufnahme in so eine therapeutische Wohngemeinschaft sehr viel schneller gegeben als in anderen Fällen. Das muss man eben auch dazu sagen. Wir gucken immer in den Informationsgesprächen, dass den Leuten natürlich auch klar ist, dass die so ein kleines Stück ihrer Eigenständigkeit natürlich abgeben, wenn sie in so eine therapeutische Wohngemeinschaft einziehen, weil man kann hier nicht wohnen wie in der eigenen Wohnung, sondern man wohnt halt in einer Gemeinschaft mit Menschen zusammen, die man sich ausgesucht hat. Also man hat ja nicht gewählt, mit denen zusammen zu wohnen. Und man muss hier an bestimmten Maßnahmen, an bestimmten Angeboten, die wir hier zur Verfügung stellen, muss man auch teilnehmen. Da hat man auch keine Wahl. Und das muss man sich natürlich klar machen und das muss man auch wirklich wollen. Und vor Corona war hier das Angebot im Wesentlichen, dass hier wir den Leuten einen suchtmittelfreien Raum angeboten haben und dann natürlich auch sehr darauf geachtet haben, dass sowohl die Leute ihres dazu beitragen, dass es hier suchtmittelfrei bleibt, als auch Mitarbeiter.
Ich denke, wir als sozialpsychiatrischer Dienst sollen uns ja dann auch dazu äußern, wenn jemand neu so eine Maßnahme der Eingliederungshilfe beginnt. Wir würden das auch so sehen. Wir erleben es manchmal, wenn Leute so aus einer Reha kommen, dann ist auch so Idee, die müssen mal raus aus ihrem bisherigen Umfeld und irgendwo neu einziehen, um die Abstinenz zu erhalten. Der Gedanke ist ja auch gut nachvollziehbar. Aber wenn Leute eine eigene Wohnung haben, dann empfehlen wir auch immer, beziehungsweise dann befürworten wir das auch nicht, dass die aufgegeben wird und jemand in die TWG zieht. Da gibt es nur wirklich Ausnahmefälle, weil eben es ja auch passieren kann. Es gibt dann Konflikte in der Wohnung dort und dann hat jemand keinen Ort mehr, wo er hingehen kann, außer ins Obdach. Und auch die Idee der therapeutischen Wohngemeinschaft ist ja auch, dass sie zeitlich befristet ist. Und auch dann muss wieder eine Wohnung gesucht werden. Ja, insofern finde ich das auch ganz gut, da mit der Aufgabe von Wohnungen sehr zurückhaltend zu sein. Ja, wie viele Jahre machen Sie das jetzt, dass Sie so in der Suchthilfe, tätig sind?
13. Am 1. April, dieses Jahr, 1. April, bin ich 13 Jahre in der Suchthilfe tätig. Und die ganze Zeit erst nur therapeutische Wohngemeinschaft und betreutes Einzelwohnen. Und jetzt seit Anfang letzten Jahres, also kurz vor Corona, habe ich auch noch die Beschäftigungstagesstätte hier übernommen.
Ja, und was würden Sie sagen, sind, ja, weiß ich nicht, die bedeutsamsten Erkenntnisse oder ja, was hilft den Menschen am besten? Oder die andere Frage auch, so im Sinne von Ressourcenaktivierung, es handelt sich ja um eine chronische Erkrankung, die ist ja nicht weg. Und für die meisten bleibt es, wenn sie abhängigkeitskrank sind, ein Leben lang auch Thema, damit irgendwie umzugehen. Wie gelingt es Leuten, damit gut klarzukommen und diese, sag ich mal, Veranlagung zur Sucht damit kompetent umzugehen?
Das ist natürlich ein großes Thema. Die 13 Jahre, und das sind nicht nur die 13 Jahre, ich habe vorher in der Aidshilfe gearbeitet und davor im psychiatrischen Bereich, da ist die Sucht, spielt da auch immer eine Rolle. Also meine Erfahrung ist eigentlich vor allem die, wir Helfenden oder wir Unterstützenden, wir Betreuenden können eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel tun. Der wesentliche Faktor ist eigentlich die eigenständige oder der eigene Willen der Leute, die zu uns kommen. Wenn Sie jemanden vor sich sitzen haben, der abhängigkeitserkrankt ist und der nicht bereit ist, aktiv an irgendwas mitzuarbeiten, dann haben die keine Chance. Dann haben sie keine Chance, dann ist es nur frustrierend und die haben auch keine Chance. Also es muss zumindest von der gegenüberliegenden Seite ein Interesse bestehen. So, das, was für mich eigentlich über die ganzen Jahre immer wieder herausgekommen ist, ist, dass die größte Chance hat eigentlich jemand, der es schafft, sich Strategien zu entwickeln in der Begegnung mit seiner Sucht. Also der sich darauf einlässt, neben dem Alkohol weglassen, in irgendeiner Form eine Therapie, irgendwas Therapeutisches zu machen, wo er lernt, seinen Alltag so zu strukturieren, dass die Sachen, die einen triggern oder Probleme, die man hat, dass man mit denen anders umgeht als mit dem Trinken. Und wenn da jemand nicht bereit zu ist und keine eigenen Strategien für sich entwickeln kann, dann hat er auch keine Chance, aus der Sucht rauszukommen. Wenn es jetzt um Leute geht, die so tief in der Sucht drinstecken, was wir leider auch immer wieder haben, wo die Abstinenz eigentlich überhaupt gar kein Thema mehr ist, sondern wo es mehr darum geht, das, den gesundheitlichen Verfall aufzuhalten, dann ist das nochmal wieder was ganz anderes. Aber wie gesagt, also wenn jemand gar nichts selbst will und kein eigenes Interesse hat, haben wir keine Chance, dann macht das auch alles überhaupt keinen Sinn. Deswegen passiert es durchaus auch, dass man ein betreutes Einzelwohnen oder einen therapeutischen Wohnplatz beendet, weil das keinen Sinn macht.
Und ich sag mal, vor dem Problem, dass man vielleicht selber, sei es jetzt als Berater oder Beraterin, aber auch als Angehörige oder Freundin, irgendwie ein Problem wahrnimmt, was der Betroffene oder die Betroffene selber aber gar nicht sieht. Ja, und wir haben es ja schon angedeutet, man kann die Verantwortung nicht gänzlich übernehmen, ja, sondern die Leute sind eben selber verantwortlich letzten Endes. Was könnte man tun, um sie zu motivieren oder eben das, was sie sagen, die Bereitschaft, mit Dingen im Leben anders umzugehen als bisher, um diese Bereitschaft irgendwie zu fördern. Also ich denke so daran, es gab ja schon, denke ich, in der Suchthilfe auch ein bisschen so ein Konzeptwechsel, ich sag mal so von der harten Tour, der Konfrontation mit den ganzen Problemen und den negativen Folgen, ja, eher hin zu einem, ja, Motivational Interviewing nennt sich das ja eher zu einer etwas zurückhaltenden Haltung, weil man festgestellt hat, wenn man die Leute so unter Stress setzt und sie so hart konfrontiert, dass in Folge dann eigentlich sozusagen zur Bewältigung erstmal der Suchtmittelkonsum wieder ansteigt. Was wären so Ihre praktischen Tipps aus all den Jahren Erfahrung?
Also da spielt es für mich keine Rolle, ob das Familie, Partnerschaft, Freunde, Angehörige, Nachbarn, egal wer das auch immer ist. Ich kann immer nur jedem dazu raten, bei der Wahrheit zu bleiben. Das finde ich immer wichtig. Also wenn man jemanden vor sich sitzen hat und leider ist es so, wenn jemand langjährig alkoholabhängig ist, dann haben die Leute sehr, sehr gut gelernt, ihre Situation schön zu reden oder sich auch schön zu fühlen. Und das in Gesprächen, wenn dann irgendwelche, weiß ich, Verwandte, Eltern, Brüder, Schwestern auffällt, da gibt's ein Problem, das fällt irgendwann auf. Man kann ganz lange süchtig sein und seinem Konsum frönen, ohne dass irgendwas groß passiert. Aber irgendwann wird der Tag kommen, dann passieren die ersten Sachen, dass man sich um irgendwas nicht mehr kümmert, dass man auffällt, dass man das erste Mal mit einer Fahne irgendwo auftaucht. So, und dann wird man zwangsläufig irgendwann angesprochen. Wenn es Probleme gibt, spricht einen irgendjemand drauf an. Und ich kann immer nur jedem raten, der mit einem Abhängigen zu tun hat, bei der Wahrheit zu bleiben. Sich das Schönreden nicht reinzuziehen, sondern durchaus auch deutlich zu sagen, dass die Situation, die sich mir sozusagen in dem Fall zeigt, einfach eine andere ist, als wie der Süchtige das darstellt. Das finde ich ganz wichtig. Ich halte auch nichts davon, mit der Holzhammer-Methode auf Leute einzuschlagen, aber ich finde, ist wichtig, dass man bei der Wahrheit bleibt und dass man da nichts schönreden lässt.
Also Realitätskonfrontation schon, ja, aber es gibt also den Begriff empathische Konfrontation, also sagen, wie die Dinge sind, ja, aber vielleicht ohne so, ja, ohne den eigenen aggressiven Affekt, das muss doch jetzt mal anders werden, so.
Naja, diese Berührung, ne, wir Professionellen versuchen oder sind ja sehr darauf bedacht, sozusagen uns nicht berühren zu lassen oder uns oder kein Mitleid mit jemandem zu haben. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt, dass man sozusagen bei sich bleibt und sich nicht zu sehr in die Sucht des anderen reinziehen lässt. Das würde ich auch immer Angehörigen empfehlen. Nicht immer alles so, was der Süchtige tut, als so eine Katastrophe anzusehen, sondern das bei dem zu lassen und sich sozusagen ein bisschen klarer der Situation zu stellen. Das finde ich, glaube ich, unheimlich wichtig, dass man da sich nicht so reinziehen lässt und sich nicht zu einem Komplizen macht.
Ja, vielen Dank.
Ich finde es immer gut, gerade bei Angehörigen, sich an eine Beratungsstelle zu wenden. Einfach für sich was zu tun im Umgang mit der Sucht, weil letztendlich retten können wir niemanden und retten können auch Eltern und Geschwister nicht. Retten können sich diese Leute nur selbst. Es ist alles abhängig von dem Süchtigen selbst. Wenn der Süchtige selbst zu nichts bereit ist und keinen Schritt in die richtige Richtung geht und auch nichts zulässt, dann kann man die mit Hilfe überschütten. Das bringt überhaupt nichts.
Nochmal ein wichtiger Punkt. Die Suchtberatungsstelle steht auch für Angehörige oder Freundinnen und Freunde zur Verfügung. Ich würde die Adresse als Link dann noch in die Notes zu dieser Folge hineinpacken. Und ja, mit dem, was ich mir so an Fragen und Themen aufgeschrieben habe, bin ich jetzt irgendwie durch. Und jetzt wäre die Frage, gibt es abschließend noch etwas, was Sie den Hörerinnen und Hörern mitteilen möchten, was Sie wichtig finden?
Wenn ich mich jetzt an die Süchtigen wende, dann kann ich immer nur wieder sagen, wenn Sie was ändern wollen, wenden Sie sich an eine Beratungsstelle. Die können Ihnen weiterhelfen. Wenn Sie nichts ändern wollen, machen Sie so weiter wie bisher. Was anderes kann ich da eigentlich gar nicht sagen. Es ist wirklich, wie ich schon jetzt ein paar Mal gesagt habe, die Leute müssen selbst was tun. Es gibt kein Medikament gegen Abhängigkeit und wir sind überflutet mit Süchten. Und Süchte fangen manchmal im Verborgenen an und sind gar nicht so oft klar. Und es werden ja immer mehr Süchte. Man kann auch gerne mal bei sich selbst gucken. Also wenn ich bei mir so gucke, ich bin Raucher, das ist genauso eine Sucht wie andere Sucht auch.
Also wenn man sich beraten lassen möchte, kann man sich eben auch darüber beraten lassen, ob man sich beraten lassen will. Ja? Also so verstehe ich es. Man muss nicht mit einer fertigen Idee, ich will was ändern, zur Beratungsstelle gehen, sondern man kann auch, ich sag mal, ergebnisoffen dahin gehen und sagen, hier, ich habe Leute, die sagen mir, ich hätte ein Problem, ich sehe es aber gar nicht so. Ja, und darüber möchte ich mal reden. Das ist eben auch
eine Möglichkeit.
Herr Wege, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute zur Verfügung gestanden haben und ja, wünsche uns beiden, dass wir irgendwie dann bald durch diese Corona-Zeit durchkommen.
Wieder gerne, Herr Susbeth.
Na denn, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen wünsche ich, dass Sie noch gut durch die nächsten Wochen und Monate kommen und gesund bleiben bis zur dann hoffentlich erfolgten Impfung.
Falls Sie Fragen haben, die wir im Podcast beantworten sollen, senden Sie uns gerne eine E-Mail mit dem Betreff Podcast. Die Adresse finden Sie in den Podcast-Infos. Die Folgen erscheinen unregelmäßig, je nach Verfügbarkeit der Interviewpartnerinnen. Ich wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal alles Gute und sage Tschüss.